Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe meiner Sendung. Es bewegt mich auch ganz besonders. Dies ist heute definitiv meine letzte Sendung. Jörg Pilawa hier morgens um 11.
Jörg Pilawa machte Schluss mit seiner täglichen Sendung auf Sat.1 und bekam dafür eine tägliche Sendung auf Sat.1. Seit neuestem sogar zweimal täglich. Um wie viel Uhr doch gleich?
Immer Montag bis Freitag ab 19.40 Uhr. Muss mir erst dran gewöhnen. Und dann geht es um die Summe 512.000 Mark.
Nein, keine verwechselte Jahresendsendung des Medienmagazins um 18:07 Uhr, sondern nur eine sinnliche Erinnerung, dass Guido Meyer zum Jahreswechsel seit 2000, wie eben gehört, noch zu D-Mark-Zeiten, also nun zum 13. Mal die wichtigsten TV-Abgänge des Jahres kollagiert hat. Eine fast philosophische Aufgabe, denn nur wenn etwas vergeht, kann auch Neues entstehen. Das weiß man in der Fusionsanstalt RBB mit der ersten Sendeminute. Gut, dass es das Medienmagazin dank Ihrer Aufmerksamkeit, liebe künftige Beitragszahler, noch gibt, sodass Sie heute in der Ausgabe vom 29. Dezember 2012 auch die innersten Ansichten dieser jetzt funkenden Landesrundfunkanstalt RBB kennenlernen. Außerdem so noch nie gehört, was der Chef des Deutschlandradios denkt und offen ausspricht. Dann schließt sich hier kurz vor dem Abschluss des Jahres auch der Kreis unserer weltreisenden Journalistinnen Amrei und Katharina bei der Suche nach dem Journalismus der Zukunft. Und das alles natürlich wie immer.
Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Ich werde öfters um den Jahreswechsel gefragt, musst du das eigentlich machen? Die Intendantin interviewen. Ich verneine regelmäßig und ernte erstaunte Gesichter. Ich mache das freiwillig, ohne Druck, unaufgefordert, weil ich denke, dass Menschen in Führungspositionen generell Einblick geben sollten in das, was und wie sie denken. Zumal, wenn es sich in diesem Fall um eine öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt handelt, mit 350 Millionen von unser aller Geld finanziert. Daher jetzt RBB-Intendantin Dagmar Reim.
Das Interview.
Dagmar Reim, rückblickend auf das Jahr 2012, schon fast eine traditionelle Frage. Worüber haben Sie sich das letzte Jahr gefreut?
Ich habe mich darüber gefreut, dass wir einen Generationenwechsel in zahlreichen Führungspositionen unseres Hauses hatten, der ganz reibungslos, leise und wie ich hoffe, erfolgreich vonstatten gegangen ist. Das sieht man ja und spürt man ja erst später, wie das geklappt hat.
Und wenn Sie die programmliche Brille aufhaben, gab es so Highlights. Wir hatten das Friedrichjahr. Ich will da jetzt nichts vorgeben, aber ich kann mir vorstellen, dass Sie das besonders auch wichtig fanden, dass der RBB da als Standort Landesrundfunkanstalt auch einen wesentlichen Beitrag leisten konnte.
Ich wäre auch ohne Vorgabe auf Friedrich gekommen, weil ich in der Tat damit sehr zufrieden bin. Nicht allein mit dem großen Film und der zugegeben verrückten Idee, Mutter und Tochter Thalbach in der Rolle des Titelhelden zu sehen. Nein, ich bin auch sehr zufrieden mit der Breite und der Tiefe, die wir diesem Thema gegeben haben. Das war für mich in der Tat öffentlich-rechtlicher Rundfunk per se. Von der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Figur Friedrich bis zur Unterhaltung haben wir einen so breiten Fächer gezeigt, dass es in der Region Berlin-Brandenburg kaum möglich gewesen sein sollte, diesem König und seinem großen Geburtstag auszuweichen. Das hat mir Spaß gemacht. Und da die andere Seite einer Medaille zu zeigen, es hat mich sehr berührt, nachdem wir ja in der ARD intensive Debatten über unsere Themenwoche geführt haben, die zum ersten Mal vom MDR und RBB federführend betreut wurde, dass dieses Thema Leben mit dem Tod, ein schweres, ein sperriges, ein sehr anspruchsvolles Thema, so gut akzeptiert worden ist. Wir haben noch nie solche intensiven und überwiegend positiven Rückmeldungen auf eine ARD-Themenwoche bekommen und dazu hat der RBB sehr wichtige Beiträge geleistet.
Wir wissen nicht erst seit Goethe, dass wo Licht ist, auch Schatten vorkommt. Sehen Sie Schatten im Jahr 2012 für den RBB?
Ich habe ja mal gesagt, an dem Tag, an dem es hier nichts mehr zu tun gäbe, wäre ich dann auch in der Tat weg. Wir haben noch viel zu tun. Ich habe mich darüber gefreut, dass unsere Radioprogramme stabil im Markt stehen, dass sie Zuwächse erzielt haben. Aber wir haben beim Fernsehen noch einen dringenden Bedarf, mehr Zuschauerinnen und Zuschauer zu erreichen. Das Blatt hat sich gewendet. Die Tendenz zeigt nach oben, aber wir müssen das verstetigen und ausbauen. Ich bin da sehr optimistisch, weil mir die neuen Formate, die die Kolleginnen und Kollegen entwickelt haben, überwiegend sehr gut gefallen. Da ist noch viel Arbeit, die zu implementieren, die zu verstetigen und natürlich auch sie zu verbessern.
Wenn Sie sagen, der RBB will oder die Programmverantwortlichen wollen mehr Zuschauerinnen und Zuschauer haben, was ist denn die Messlatte dafür? Ist es das innere Ranking der dritten Programme, wo man gern mal rote Laternen verteilt? Oder ist das nicht dann doch das Machbare für Berlin und Brandenburg, das man im Visier haben muss? Wie bewerten Sie das? Also was ist für Sie die Wunschzielmarke?
Das mit der roten Laterne wird allgemein je nach Betrachtungsweise über- oder unterschätzt. Die dritten Programme sind oft nur mehrere Punkte hinter dem Komma auseinander, also 6,2 oder 6,4. Ich finde es albern, darauf so zu achten. Was ich gerne erreichen möchte, ist, dass wir ein sehr relevanter Medienanbieter in dieser Region sind. Und wer relevant sein will, der braucht Akzeptanz. Ich kann das nicht in Zahlen exakt fassen. Ich weiß aber, dass so ein sehr überragender Markterfolg, wie in die Abendschau jeden Abend einfährt, natürlich nicht für alle Programmsparten und alle Programmfarben möglich ist. Deswegen spreche ich auch immer eher von einer Quote, die im jeweiligen Genre machbar ist. Wenn also unser Kulturmagazin Stilbruch im Fernsehen, was es öfter tut, 5% der Menschen versammelt, dann finde ich, ist das ein großer Erfolg. Und so muss man die Dinge immer betrachten nach den Möglichkeiten, die sie in einem Markt haben. Eine Abendschau, die unter eine Relevanzschwelle fiele, die wäre ein großes Problem. Da aber sind die Kollegen zum Glück weit, weit davon entfernt. Sie sind außerordentlich erfolgreich.
2012 war in der Tat der Umbau des Fernsehprogramms. Sie haben Tage für ein Themenprofil geschärft, das heißt also der berühmte Dienstag, der sogenannte oder intern genannte D-Day als Dokumentationstag, hat eine klare Wegweisung an die Zuschauer. Hier kriegt ihr sogar zur Primetime-Dokumentation. Was funktioniert bereits von dieser Fernsehprogrammreform und was funktioniert noch nicht? Wo sind Sie möglicherweise auch enttäuscht worden, dass da Ihr Angebot noch nicht so angenommen wird?
Ich denke, dass es für eine Bilanz zu früh ist. Wir haben sie uns für das erste Quartal 2013 vorgenommen. Was mich beeindruckt hat, ist der Mut der Kolleginnen und Kollegen im Fernsehen, in der Tat zu sagen, Dienstag ist unser Tag für Dokumentation. Wir haben die ja vom ersten Tag des RBB an auf die anspruchsvolle Top-Sendezeit 20.15 Uhr gesetzt, da gibt es überhaupt kein Vertun, dass sie den ganzen Dienstag unter das Rubrum Dokumentation gesetzt haben, freut mich sehr. Im ersten Quartal, wie gesagt, werden wir Bilanz ziehen und selbstverständlich kann nicht alles funktionieren, was man ausprobiert. Das aber finde ich gar nicht schlimm. Schlimm fände ich es, auf Innovationen zu verzichten. Und ich denke, dass dieser Anstoß jetzt gesetzt ist. Wir müssen und werden unser Programm immer verändern, immer weiterentwickeln, auch kurzfristig.
Stichwort weiterentwickeln, was kann man da 2013 sehen und hören?
Es gibt einiges noch in der Bastelküche der Kolleginnen und Kollegen, was jetzt noch nicht auf diesem Weg das Licht der Öffentlichkeit erblicken soll. Aber ich glaube, sie können mit einigen interessanten Neuentwicklungen rechnen. Was ich auch gut finde, ist, dass wir Dinge, die wir erst mal angestoßen haben, auf sehr schnellem, kurzem Wege weitermachen wollen. Guse TV ist komplett schräg und natürlich ein Widerspruch zu dem gesettelten Mainstream-Fernsehen. Das werden wir weitermachen. Oder aber auch den Berlin-Brandenburg-Check, der auf eine sehr erfrischende und auch unterhaltsame Weise uns die Region zeigt, näher bringt, ohne piefig zu sein.
Von außen gibt es ja gelegentlich Hinweise darauf, wie das öffentlich-rechtliche System sich aufstellen soll. Gerade in der Diskussion ein Buch, Die Nimmersatten, von Hans-Peter Siebenhaar vom Handelsblatt. Der Rundfunkbeitrag wird das alte Gebührenmodell ablösen. Was kommt da medienpolitisch auf Sie zu im Jahr 2013?
Ich denke, dass die Auseinandersetzungen in Zeiten der Medienkrise Print nicht einfacher werden. Ich werbe immer für eine Qualitätspartnerschaft mit den großen Verlagen, weil ich denke, öffentlich-rechtlicher Rundfunk und Qualitätspresse haben dieselben Zielgruppen und sie haben dieselben Ideale. Mir wäre es recht, wenn wir an der Stelle weiterkämen. Ich bin froh darüber, dass der Gesprächsfaden zwischen ARD, ZDF und Verlegern nicht abgerissen ist. Aber ich denke, wir werden daran viel tun müssen im neuen Jahr 2013.
Und wie sehen Sie die Gebühren- oder Beitragsdiskussion, dass sich öffentlich-rechtlich immer stärker legitimieren müssen dafür, dass sie rund 7 Milliarden Einnahmen haben und die garantiert?
Das ist ein Punkt, den wir jeden Tag bedenken müssen in allem, was wir tun. Wir sind privilegiert, wir sind Treuhänder der Beitragszahler. Das heißt, jeder Bundesbürger bezahlt täglich knapp 60 Cent für öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Im Prinzip müssen wir jedem zeigen, was er für diese 60 Cent an Guten bekommt. Ich bin nicht pessimistisch, dass wir da beweisen können, wofür das Geld gut angelegt ist. Aber es ist eine ernsthafte und sehr, sehr wichtige Verpflichtung, die uns da gegeben ist. Wir dürfen nichts verdatteln.
Dagmar Reim, RBB-Intendantin an der Jahresscheide 2012-2013, gleich hier der Deutschlandradio-Chef. Radio 1 mit dem Medienmagazin. Ja, ich weiß nicht, ob Sie wissen, natürlich, wenn Sie hier das Radio 1 Medienmagazin hören, ist das geradezu gesetzt mit dem Jahreswechsel. Das wird Ihnen in der Tat nicht verborgen sein, ändert sich verbogen sein, verborgen und verbogen, sich die gesetzliche Regelung, wer für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und für die Landesmedienanstalten nun finanziell gefordert wird. Künftig zahlen also Privatmenschen das nochmal als Regel pro Wohnung 17,98 Euro, egal wie viele Menschen dort wohnen und egal auch, ob sie Radio, Fernsehen oder Online-Angebote nutzen, egal auch wie viele Geräte sie haben oder ob überhaupt sie einen Fernseher benutzen. Das ist gar nicht so selten eigentlich, dass Menschen nur Radio hören, wie ich vom Deutschlandradio-Intendanten Dr. Willi Stoll als nur Radio-Anbieter erfuhr.
Es gibt eine ganze Reihe von Menschen, echt sind es doch mehrere hunderttausend sicher, wir kennen die Zahl nicht ganz, vielleicht 1 Million, die sich bewusst dafür entscheiden, wir sehen kein Fernsehen, wir hören nur Radio. Es ist ein Wermutstropfen für mich als Intendant einer Radio-Rundfunkanstalt Deutschlandradio, dass die Splittung aufgehoben wird zwischen Fernsehen und Rundfunk. Erstens muss man sagen, Menschen in sozial nicht besonders guten Verhältnissen, können sich befreien lassen davon. Es gibt Befreiungstatbestände. Im Einzelnen kann ich sie nicht aufzählen, aber es gibt eine ganze Reihe davon. Und zweitens, die Begründung, die dieser vom Gesetzgeber ja formuliert, das ist nicht etwas, was ARD, ZDF und Deutschlandradio erfunden haben, die Begründung, die auf die Geräte bezogene Gebühr abzulösen durch diese Haushaltsabgabe, sie können heute, es gibt Kühlschränke, mit denen sie Fernsehen gucken und Radio hören können. Es gibt diesen Bezug auf nur Radio und Fernsehen gibt es nicht mehr. Und die Begründung, die Grundlage dieses Modells ist die Feststellung des Verfassungsgerichtes, dass ein unabhängig, staatsunabhängig finanzierter öffentlich-rechtlicher Rundfunk von der Allgemeinheit zu tragen ist, weil seine Leistungen dazu beitragen, dass diese Gesellschaft diskussions- und politikfähig bleibt. Ich kann mich auch diesem Argument nicht entziehen. Ich halte das für wesentlich, nicht nur aus meinem Interesse heraus als Intendant, sondern als Bürger. Und die Gerätebezogenheit lässt sich nicht mehr halten. Es ist ein Wermutstropfen. Ich schreibe fast täglich Briefe an Hörer und ich bemühe mich, relevante Briefe, sorgenvolle Briefe auch tatsächlich selbst zu beantworten. Und natürlich kann man dafür kein wirkliches Verständnis erwarten, sondern nur eine Erklärung geben und versuchen, auf diesen Gesamtzusammenhang hinzuweisen. Was anderes geht nicht.
Nun besteht ja dann geradezu eine Pflicht, dann dieser erhöhten Anforderungen an die Gebührenlegitimität, also dass man sich immer wieder erklären muss, natürlich mit Qualität in den Programmen zu kontern und wenigstens auf dieser Weise zu sagen, seht ihr, ihr kriegt auch etwas für diesen erhöhten Beitrag, im Spezialfall erhöhten, für die anderen ist es ja konstant. Was gibt es da für Überlegungen in Ihrem Haus, immer wieder deutlich zu machen, wir sind ein Qualitätsprogramm und wollen es auch weiter sein.
Wir machen gute Programme, aber das Bessere ist der Feind des Guten. Ich argumentiere tatsächlich seit 2 Jahren, der Legitimationsdruck, dass wir uns legitimieren mit dem, was wir tun, offen und transparent, nicht nur mit der Qualität unserer Programme, sondern auch mit dem Nachweis, dass wir das Geld, was wir erhalten von jedem hier in dieser Gesellschaft, der dazu beitragspflichtig ist, wie es heißt, dass wir dem auch nachweisen, dass wir so ökonomisch und wirtschaftlich wie nur möglich mit diesen Gebühren umgehen. Das bezieht sich nicht nur auf das Programm, seine Herstellung, das bezieht sich auf alles. Das bezieht sich auf unsere Investitionen, das bezieht sich auf unsere Abläufe, das bezieht sich auf unsere Administration. Am direkten Inhalt der Programme, da dürfen wir am wenigsten sparen.
Nun gibt es ja auch unabhängig von dem Bemühen, sich immer wieder zu erklären und auch gutes Programm abzuliefern. Natürlich Kritik, die muss man ertragen. Zum Beispiel gibt es gerade ein Buch, die Nimmersatten, wo die Öffentlich-Rechtlichen von dem Handelsblatt Medienjournalisten Hans-Peter Siebenhaar stark kritisiert werden. Abgesehen davon, dass da möglicherweise auch Überzeichnungen drin sind, aber der Kern bleibt, ARD und ZDF müssen sich reformieren, damit sie in der Gesellschaft verankert bleiben. Sehen Sie da aus Ihrer Perspektive Reformbedarf?
Die öffentlich-rechtliche Familie besteht aus ARD, ZDF und Deutschlandradio. Sie werden von mir nicht erwarten, dass ich habe viele überlegt.
Sie sind auch Beitragszahler.
Ja, aber meine Aufgabe ist, mich um mein eigenes Haus zu kümmern. Wir müssen vor unsere Tür kehren und nachweisen, dass wir es so ökonomisch wie möglich machen. Ich weiß, dass ARD und auch das ZDF sich da anstrengen. Die Probleme, die ARD und ZDF haben, sind viel komplexer und größer, als ich sie in meinem Haus habe. Denn Hörfunk und Fernsehen ist noch einmal eine neue Dimension. Ein nationales Fernsehprogramm wie das ZDF ist noch einmal ein anderes Problem. Also bitte ersparen Sie mir konkrete, vielleicht auch Kritik an den Kollegen. Das verbietet sich.
Dann bleiben wir ganz konkret bei Ihrem Programm. Sie wollen das Nachtprogramm des Deutschlandfunks umwidmen, sage ich mal, sich ein Alleinstellungsmerkmal geben. Was ist der konkrete Grund? Sie hatten vorher ja an dieser Stelle schon mal angedeutet, warum Sie das machen wollen, weil Sie meinen, damit den Deutschlandfunk unverwechselbar zu machen. Aber gibt es überhaupt einen Bedarf für Wort in der Nacht?
Fangen wir mal andersrum an. Die sogenannten gehobenen Programme, das sind die Kulturprogramme, die Informationsprogramme und die Programme vom Deutschlandradio. Deutschlandfunk, Deutschlandradio Kultur und die Radio Wissen. Diese Programme werden täglich gehört von 6 Millionen Menschen. Wenn Sie nach Mitternacht ein Freund der gehobenen Programme sind, dann haben Sie, ich vereinfache jetzt ein bisschen, dann haben Sie Klassik Deutschlandfunk, dann haben Sie gehobene Musik, darunter Klassik im Deutschlandradio Kultur und Sie haben ein Klassik-Nachtprogramm der ARD und Inforadio. Wir müssen vom Hörer und vom Nutzer her denken und deshalb ist die Wiederholung wertvoller Fachredaktionssendungen, Stichwort Forschung aktuell oder Weltzeit, ein tägliches, was wir im Deutschlandradio Kultur senden, ein tägliches Außenpolitik-Halbestunde. Wenn wir die in die Nacht setzen und wir haben die Möglichkeit der kostenfreien Wiederholung innerhalb von 24 Stunden, dann habe ich ein neues Angebot, was sich unterscheidet von allen anderen. Und wenn ich vom Hörer her denke, dann fehlt das in der Nacht. Und das ist der eigentliche Grund dafür, damit wir keine Doppelangebote machen. Denn auch in dem zunehmenden Legitimationsdruck, was machen wir mit unseren Gebühren, müssen wir denken in der Familie. Was bieten wir dem Hörer? Und da ist das Alleinstellungsmerkmal des Deutschlandfunks mit seinen von Fachredaktionen gemachten Sendungen, bietet sich da geradezu an in der Nacht als Alternative.
Nun gibt es aber auch Kritik im eigenen Hause. Das ist normal, wenn eine Programmreform durchgeführt wird, dass, wenn Sendungen wegfallen, natürlich Liebgewonnenes gern verteidigt wird. Aber was gibt es Konstruktives aus der Kritik, die Sie erreicht, herauszuziehen?
Naja, wir haben natürlich, wie das üblich ist, man kann das nicht alleine machen. Ich bilde mir auch nicht ein, dass ich den Schein der Weisen habe. Meine Aufgabe ist, die strategischen Vorgaben meines Hauses zu formulieren. Und die Kollegen müssen dann mit ihrem Sachverstand auch in die Detaillierung gehen. Wir haben Arbeitsgruppen gehabt, die ein solches Konzept entwickelt haben. Wir wollen starten damit am 1. März. Es gibt viele Fragen im Einzelnen, die nicht geklärt sind, die ich auch zurückweise. Bitte Leute, beschäftigt ihr euch damit und stellt nicht mir die Frage, wie ihr im Einzelnen zu handeln habt. Aber das ist ein ganz normaler Vorgang und jede Veränderung löst immer auch Sorge aus. Aber wie gesagt, wir müssen vom Hörer her denken. Wir müssen denken, dass die Menschen uns zahlen. Und ich glaube, mein Weg ist medienpolitisch und für die Strategie des Hauses einfach der richtige. Das sagt mir auch Hörfunk und Verwaltungsrat.
Und da sagte eben Deutschlandradio-Intendant Dr. Willi Stoll.
Für alle, die leben und übers Wetter reden.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und mit der akustischen Kennung des Medienzukunfts-Videoblogs 7 Städte, 2 Reporter, 1 Block. In der 6. Schalte vollendet sich der Kreis, den Amrecon und Katharina Lobenstein von Hamburg aus um die Weltkugel geschlagen haben. 44.000 Kilometer liegen hinter den beiden, aufgebrochen, als die Krisen bei DAPD, Frankfurter Rundschau und Financial Times Deutschland Zweifel säten am gegenwärtigen Geschäftsmodell Journalismus. Das Ziel? Die Suche nach neuen Ideen, wie Journalismus in naher Zukunft aussehen könnte. Wir hörten hier in den letzten Wochen im Medienmagazin ihre Berichte aus Sao Paulo, New York, Tokio, Mumbai und Kairo. Kairo, die letzte Station, noch nicht ganz vollständig. Bevor wir euer Weltresümee hören, Amre und Katharina, vielleicht der Blick zurück auf die Facebook-Revolution oder was davon geblieben ist. Ihr wolltet ja Bloggerinnen treffen.
Genau, das haben wir auch getan. In Kairo haben wir Christine Jankowski getroffen. Das ist eine junge deutsche Journalistin, die vor 3 Jahren nach Kairo ausgewandert ist. Und sie ist Gründerin des Arab Spring Collective. Das ist ein Kollektiv von rund 50 jungen Journalisten, vor allem Ägypter und deutsche Journalisten, aber auch aus dem Rest der Welt. Und wir haben mit ihr darüber gesprochen, was für eine Rolle die sozialen Netzwerke während der Revolution gespielt haben. Und sie hat uns gesagt, dass vor allem Facebook in Kairo eine ganz andere Funktion hat als in Deutschland. Und da hat sie hat uns das so gesagt.
Das Internet hat hier in Ägypten eine ganz besondere Rolle. Das Internet dient hier als Informationsaustausch. Facebook funktioniert hier ganz anders. Es funktioniert wie eine Nachrichtenagentur. Es geht nicht darum zu schreiben, wen man gerade datet. Es geht darum, wer gerade festgenommen worden ist, wer gekidnappt worden ist, wer zusammengeschlagen worden ist. Es werden politische Diskussionen geführt. Im Internet findet ein unglaublicher Austausch statt und das spielt hier eine unglaublich große Rolle.
Und es war eigentlich ganz interessant, weil jetzt 2 Jahre nach der Revolution sich die Blogger organisiert haben und zusammengetan haben und zu sowas herangewachsen sind, was man eigentlich fast schon Redaktionen nennen könnte. Und sie berichten weiterhin und haben sich auch vorgenommen, nicht zu schweigen so lange, bis ihre Lage nicht besser ist. Gleichzeitig haben wir noch mit ein paar deutschen Journalisten gesprochen zu dem Thema, um rauszufinden, wie sie mit YouTube-Videos umgegangen sind, die während der Revolution gepostet wurden. Vor allem ging es uns dabei um Syrien, weil die Quellen ja oft unklar sind, dieser Videos. Und deutsche Redaktionen haben jetzt innerhalb der letzten Jahre Wege gefunden, damit umzugehen und rauszufinden, ob diese Quellen sicher sind oder nicht.
Der nächste Schritt war London. Die Eingangsfrage in den letzten Wochen war ja jedes Mal verbunden mit der unausgesprochenen These: Zeig mir deinen Zeitungskiosk und ich sage dir, wie der Journalismus in der jeweiligen Region tickt. Was sagen denn euch die Londoner Zeitungsstände? Sicher nichts über die bevorstehenden Personalreduzierungen beim Guardian, aber vielleicht ja doch.
Wir haben uns in London mal wieder auf die Financial Times gestürzt. Das hatten wir ja in Deutschland schon getan und in Brasilien auch. Und die Financial Times in Großbritannien hat es tatsächlich geschafft, als erste Zeitung, von der wir wissen, mehr Digitalausgaben zu verkaufen als Printausgaben. Und zwar wirklich zu verkaufen, also auch Geld damit zu machen. Und das hat uns dann doch nachdenklich gestimmt, weil wir ja losgefahren sind in einer Woche, in der die deutsche Ausgabe der Financial Times pleite gegangen ist. Und es offenbar doch Wege gibt, im digitalen Raum Geld zu machen mit Journalismus. Natürlich haben wir am Kiosk auch den Guardian gefunden, den wir beide sehr schätzen, vor allem für das, was die Zeitung online macht. Und wir haben dort Simon Rogers getroffen. Das ist der wahrscheinlich profilierteste Datenjournalist oder einer der besten Datenjournalisten, die es derzeit gibt. Er leitet den Data-Blog des Guardian und mit ihm haben wir darüber gesprochen, warum Datenjournalismus und warum die Visualisierung von Daten gerade so erfolgreich sind. Rogers hat gesagt, dass das Internet lange Zeit ein Raum war, in dem es vor allem um Meinungsäußerung ging. Also man konnte im Netz alles und jeden kommentieren. Es ging vor allem darum, in Blogs oder auch in Kommentaren zu Artikeln die eigene Meinung zu äußern. Er sagt, dass wir da gerade einen ganz grundlegenden Wandel erfahren, dass es im Netz vor allem in Zukunft um Daten gehen wird, also um harte Fakten. Und er hat da in seinem Blog ganz beeindruckende Datenreihen so aufbereitet, dass Leser mit ihnen was anfangen können, dass die Visualisierung von diesen Daten einem sofort eine Geschichte erzählt. Und so hört sich das dann im O-Ton von Simon Rogers an.
Comments are free. The facts are sacred. And we already have a bit of the site called Comment is Free, which is very much, you know, there for people to kind of comment, to talk about. And for me, it kind of reflects the way the web has changed. That in the past, it was all about comment and all about your opinion and getting your opinion across. And now people are much more interested in facts and statistics and data and what's going on behind the news.
Im Datablog des Guardian, da werden Daten so aufbereitet, dass man sie grafisch relativ schnell versteht. Zum Beispiel geht es da um gefallene im Afghanistan-Krieg, um gefallene britische Soldaten oder darum, wie vielen Soldaten ein Körperteil amputiert wurde. Es kann aber auch um ganz andere Themen gehen. Es kann darum gehen, wie, wo gewählt wird. Und er bereitet das in Karten auf oder visualisiert das. Das sind Infografiken, die man sich gerne anguckt, die man schnell versteht auf einen Blick.
Ganz gut kann man das auch zeigen an einem Beispiel. Rogers hat sich die Verteilung der Bildungsausgaben angeguckt. Das ist ein sehr trockenes Thema, was nicht viele Leute interessiert. Rogers ist der Meinung, dass es ein wichtiges Thema ist und hat sich überlegt, wie kann man das an die Leute bringen, an die Leute, die sich sonst keine Nachrichten zur Bildungspolitik durchlesen, und hat sehr leicht verständliche Karten aufbereitet, in denen man sieht, dass bestimmte Teile Englands eben nie profitieren von den Bildungsausgaben, andere Teile aber sehr stark. Das sind oft sehr wohlhabende Bezirke. Und das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, wie diese neue Form von Journalismus tatsächlich auch neue Leser generieren kann.
Lasst uns am Ende eurer weltweiten Suche nach dem Journalismus, den Medien der Zukunft, vielleicht eine kleine Bilanz ziehen. Also Datenjournalismus, das hat man auch in der einen oder anderen deutschen Zeitungsredaktion schon mal gehört, und es gibt auch vereinzelt tatsächlich schon Versuche, also mit solchen Daten Grafiken zu generieren, also die tatsächlich etwas sichtbar machen, dadurch, dass man es grafisch sieht dann. Aber was kann nun wirklich deutscher Journalismus von der Welt lernen? Habt ihr da für euch so eine Formel gefunden?
Also eine Formel ganz bestimmt nicht, aber natürlich ganz viele Anregungen und Ideen. Eine Sache, die wir gelernt haben, unter anderem auch von Simon Rogers, den wir zuletzt getroffen haben, ist, dass wir uns trauen müssen, außerhalb unseres eigenen Arbeitsumfeldes nach Ideen zu suchen, nach Anregungen zu suchen. Simon Rogers zum Beispiel bereitet seine Daten mit Hilfe der Leser auf. Das heißt, er bindet die Leser mit in die Recherche ein. Die können sich Dokumente anschauen, so wie Rogers das selber gemacht hat, als er damals die Wikipedia-Daten mit aufbereitet hat. Er war einer der Journalisten, die das gemacht haben. Das gilt aber auch für ganz andere Bereiche. Also ich glaube, dass wir von Künstlern lernen können, die oft sehr viel kreativer als wir an Geschichten herangehen, dass wir von Programmierern lernen können, die uns zeigen können, was man online zum Beispiel mit Daten machen kann. Da habe ich das Gefühl, dass ich selbst da sehr, sehr blind durch die Gegend gelaufen bin. Und wir sicherlich auch in den Redaktionen durch den Alltag, den wir haben, das ist was ganz Normales, denke ich, irgendwann immer größere Scheuklappen bekommen. Und insofern hat die Reise bei uns beiden dazu geführt, dass wir unsere Augen sehr viel weiter offen halten werden für das, was die Leute tun, die nicht unseren Beruf ausüben.
Also wie Katharina gerade gesagt hat, dass wir mehr gucken sollen, was machen Programmierer, was machen Künstler, müssen wir halt auch genauso darauf achten, dass wir auf unsere Leser hören. Und na klar, findet da ein technologischer Wandel zurzeit statt und viele Menschen wandern ins Internet ab. Aber wir sollten uns auch gleichzeitig fragen, ob wir wirklich guten Journalismus machen. Machen wir richtigen Journalismus? Sprechen wir unsere Leser überhaupt noch an mit dem, was wir tun? Und sollten unsere Leser vielleicht teilweise mehr einbinden, mehr auf sie achten und sie auch in unsere Recherchen einbinden?
Und wir haben uns neulich zusammengesetzt und überlegt, dass es vielleicht ganz ähnlich ist wie mit den erneuerbaren Energien, dass solange es noch Öl gibt, natürlich der Drang, sich neue Sachen auszudenken, aus denen wir unsere Energie speisen könnten, nicht ganz so groß ist wie an dem Punkt, an dem dann einfach nichts mehr aus der Zapfsäule herauskommt. Und vielleicht ist es ähnlich mit dem Printjournalismus. Vielleicht ist das, was wir bei der FR gesehen haben, was wir bei der FTD gesehen haben, der Anfang einer Entwicklung und je bedrohlicher die wird, vielleicht wären wir auch umso kreativer, um uns neue Geschäftsmodelle auszudenken.
Amrei Kohn, Katharina Lohmstein zurück in Hamburg. Vielen Dank für euren globalen Report, der letztlich gezeigt hat, für mich ein Perspektivwechsel kann aus der Agonie führen. Man muss sich bewegen, um etwas zu bewegen. Danke.
Danke und tschüss. Danke.
Bevor wir gleich das TV-Jahr 2012 hier zusammengerührt bekommen. Auch schon eine Tradition im Medienmagazin, der aktuelle Mash-Up-Hit von DJ Earworm, gemixt aus den Top 25 Hits in den USA. Oh, na dann jetzt.
Hey, this is DJ Earworm, and you're listening to Radio 1 Media Magazine. And I can't believe you don't know
which way is right, which way is wrong.
And you should know that it's hard to tell. You don't know
the truth. Set the world on fire
tonight. I hear your heartbeat tonight.
We could burn brighter.
Let's make the most of the night dancing to the beat of the drums. And the sky.
Carry me home tonight.
Let's make the most of the night.
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 Let's make
DJ Earworm, die Links zur Soundcloud.com-Seite und zu YouTube per Twitter.com Medienmagazin. Und Guido Meyer schwingt sich jetzt, wie zu Beginn angekündigt, zum 13. Mal zu mephistophelischen Dimensionen auf. Und das mit Recht, denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht, dass Neues nun entsteht.
Die mutmaßliche Rechtsterroristin Beate Zschäpe muss sich wegen der Neonazi-Mordserie vor Gericht verantworten. Und jetzt, wo ich diesen Satz lese, glaube ich, das ist eher eine Meldung von gestern gewesen. Die richtige Meldung befasst sich mit:
Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
Alle Jahre wieder wird gekehrt im deutschen Fernsehen. Wer es nicht mehr bringt, fliegt oder geht freiwillig oder wird in die Sommerpause geschickt. Für immer.
Hier ist 3 bei Kai, das Familienquiz im Ersten. Wir sagen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir verabschieden uns mit dieser Sendung in die Sommerpause. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und viel Spaß heute Abend noch bei uns hier im Ersten. Tschüss, bis bald.
Mitte Juli brach in der ARD der Sommer aus, aus dem 3 bei Kai mit Kai Pflaume und weniger als 1 Million Zuschauer nie mehr zurückkehrte. Für den Spaß noch hier bei uns im Ersten konnte auch Thomas Gottschalk am Vorabend nicht sorgen. Und auch für Gottschalk live bedeutete der Sommer schon das Ende.
Das ist die letzte Ausgabe von Gottschalk live. Und damit bin ich einer der wenigen Fernsehmoderatoren, die es geschafft haben, sich 2-mal in einem halben Jahr von seinem Publikum zu verabschieden. Also ich sage Dankeschön. Der Vorabend ohne mich wird sehr öde. Denk an meine Worte. Bis bald. Danke.
Ohne Gottschalk ist der Vorabend im Ersten genauso öde wie die Zeit nach 23 Uhr auf Sat.1, seit dort Harald Schmidt nicht mehr sendet. Im Mai hatte sich der Kuschelsender nach nur knapp 9 Monaten wieder von seinem Late-Night-Moderator getrennt. Oder war es umgekehrt?
Ich habe mich heute von meinem Sender getrennt. Ich habe meinen Sender rausgeschmissen. Ich war im Großen und Ganzen zufrieden mit ihm, muss ich sagen, über all die Jahre. Er ist für mich einer der Großen unter den deutschen Sendern. Aber die Quoten in meinem Umfeld waren derart mies, dass ich gesagt habe, das kann ich mir länger antun, ich schmeiß euch raus.
Nach der ARD, Sat.1, wieder der ARD, wieder Sat.1, fristet Harald Schmidt seit dem Herbst nun sein Dasein unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Bezahlfernsehen.
Ja, ich will das gar nicht nennen, denn wir sind so, ja, sozusagen hier noch bei Sat.1 sehr glücklich heute.
Ja, natürlich.
Das ist ja dann sozusagen eher nach dem Sommer, aber es ist Kai.
Und so ereilte mit Thomas Gottschalk und Harald Schmidt, 2 der größten deutschen Fernsehentertainer, das gleiche Schicksal.
Das schaffen nicht mal die Bayern, 2 Finale innerhalb von einem Jahr. Das 2. Finale für mich, nachdem ich das letzte Jahr bei der ARD schon gewonnen hatte, jetzt am 3. Mai wieder das sogenannte Double. Das Moderatoren-Double. 2 Senderfinale in einer Spielzeit schaffen nur ganz, ganz wenige.
Willkommen im Club, also Harald Schmidt. In dem sitzt übrigens auch schon Waldemar Hartmann. Das heißt, eigentlich sitzt er nicht mehr dort, seit er sich selbst schmollend aus Waldis Club zurückzog. Nur 1 Jahr Vertragsverlängerung war Waldi nicht genug.
Liebe Zuschauer, wir sehen uns wieder, wenn Sie möchten. Jetzt wünsche ich Ihnen noch eine gute Nacht. Gehen Sie ins Bett oder wenn Sie was anderes vorhaben, haben Sie viel Spaß dabei. Servus aus Leipzig, aus dem Bayerischen Bahnhof.
Etwas anderes vorhaben dürften künftig auch Volker Panzer aus dem ZDF-Nachtstudio sowie Rüdiger Safranski und Peter Sloterdijk aus dem Philosophischen Quartett. Nach 10 Jahren Quartett und 15 Jahren Nachtstudio scheinen alle Fragen des menschlichen Daseins ausdiskutiert.
Ich darf Ihnen versprechen, dass Rüdiger Safranski und ich Ihnen sehr bald schöne, selbstgezogene Kohlköpfe zeigen können. Also zum letzten Mal guten Abend.
Noch länger lief der ZDF-Blickpunkt am Sonntagmittag. Einst gestartet als Sendung für Ostdeutschland, später umfunktioniert zu einem Ländermagazin, ging das halbstündige Programm Ende Juni letztmals auf Sendung.
Der letzte 22 Jahre Blickpunkt gehen heute zu Ende.
Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum ZDF Blickpunkt. Genießen Sie die Sendung zusammen mit uns. Es ist die letzte dieser Art, ist aber kein Grund, traurig zu sein. Wir feiern lieber, nämlich 22 tolle Jahre mit einer tollen Sendung. Das sagt man eigentlich, wenn was zu Ende geht, ohne gleich in Rührseligkeiten zu versinken. Das ist ziemlich schwierig. Also machen wir es nicht zu lang. Im Namen der gesamten Mannschaft, auch hinter der Kamera, sage ich Dankeschön, dass Sie uns begleitet haben. Danke, dass Sie so neugierig waren und danke, dass Sie bei uns geblieben sind. Bleiben Sie unserem Programm auch weiter treu. Dann sagen wir an dieser Stelle auf Wiedersehen und nicht Tschüss. Bis bald.
Ganz herzlich willkommen beim Monitor. Eine für mich besondere Ausgabe, aber dazu am Ende mehr.
Auch in der ARD tat sich was bei den politischen Magazinen. Nach 10 Jahren gab Sonja Mikisch die Moderation von Monitor ab.
Ja, liebe Leute, jetzt werde ich sentimental. Also, Monitor bleibt weiterhin Ihr Garant für kritischen Journalismus. Und hier wird Georg Restle weitermachen. Der kommt, der packt gerade Koffer in Russland. Ich passe hinter den Kulissen auf, dass es diesem Team gut geht, dass sie frei und mutig arbeiten können. Für Ihre Aufmerksamkeit über die Jahre bedanke ich mich sehr. Tschüss aus Köln und jetzt Wiedersehen im Netz.
Also, willkommen zur letzten Ausgabe von Otti Schlachthof.
170 Folgen in 17 Jahren Ottis Schlachthof. Aus gesundheitlichen Gründen zog sich Ottfried Fischer im November aus seinem monatlichen Kabaretttreffpunkt im bayerischen Fernsehen zurück.
Stammtisch, Ottis Schlachthof.
Der Schlachthof zum Beispiel, das ist eigentlich im Nachhinein die wichtigste Sendung für mich gewesen, weil es meinen Kontakt zur Szene aufrechterhalten hat. Besser als der Zeit nachzujammern ist, doch sich zu freuen, dass es so eine schöne Zeit war. Und da würde ich sagen, was in kabarettistischer Hinsicht, habe ich eigentlich auch dank des Schlachthofes ein erfülltes Dasein gelebt.
Gute Nacht, Otti. Die Nachfolger und damit künftigen Abgänger des Jahres 2013 stehen schon Schlange. In diesem Sinne.
Sie können das alles senden. Machen Sie eine Sondersendung.
Ja. Wir verabschieden uns jetzt ins Archiv.
Dankeschön, Theo. Gleich also weiter im Heute-Journal.
Im und, Auslandsjournal.
Pardon.
Wir sind das Heute-Journal.
Theo macht das Auslandsjournal.
Schönen Feiertag morgen. Tschüss.
Bis abends.
Also Servus, Wiederschauen.
Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen.
Guido Meyer mit seinem Mashup der TV-Abgänge 2012. Soweit der Zusammenschnitt des Medienmagazins vom 29. Dezember 2012. Im Podcast Bonustrack hören Sie jetzt ein Interview aus der Medienmagazinsendung vom 21. Januar 2006. Das hat folgenden Grund. Sie werden Christian Bienert hören. Er ist Moderator gewesen beim RIAS und auch gewesen beim Deutschlandradio Kultur. Deswegen gewesen, weil seine letzte Sendung, das klingende Sonntagsrätsel, lief am 30. Dezember 2012 zum letzten Mal. Dies soll für mich Anlass sein, ihn nochmal hier an dieser Stelle erklingen zu lassen.
Schönen guten Morgen, wo auch immer. Noch in den Federn, am Frühstückstisch. Vorsicht bitte mit den Brötchenkrümeln im Opernführer. Ein Wort aus Musik habe ich wieder vorbereitet und wenn Sie mitspielen möchten, Sie sind herzlich eingeladen.
Diese Stimme gehört Christian Bienert, eine markante Stimme, die zur ältesten Sendung vielleicht im deutschen Radio überhaupt gehört, denn sie wurde am 7. März 1965 von Hans Rosenthal gegründet und der Ziehsohn von Hans Rosenthal ist jetzt hier im Studio 4. Ich begrüße Sie ganz herzlich, dass Sie zu mir gekommen sind.
Schönen guten Tag, lieber Herr Wagner.
Ist es wirklich die älteste Sendung des deutschen Rundfunks?
Also das weiß ich natürlich nicht, aber ich weiß, dass wir im letzten Jahr, also in 2005, 40-jähriges Jubiläum feiern konnten mit dem Sonntagsrätsel.
Das sind über 2000 Sendungen.
Das sind, ich nehme heute Nachmittag die 2023. auf.
Wie erklären Sie sich diesen Erfolg? Das ist ja im Prinzip nichts weiter, als ich sage mal, dass ein musikalisches Rätsel gestellt wird, dann muss man Buchstaben zusammensetzen und das ans Deutschlandradio Kultur schicken.
Ja, mehrere Gründe. Einmal ist es natürlich die Musikmischung, die sich auch im Laufe der Jahre geändert hat. Aber es ist immer melodiös. Es ist zum Teil Rock und Pop drin, es ist Klassik drin, es sind Oldies drin, es sind Evergreens drin. Ich habe eine sehr liebe Kollegin, Nina Luigard, und wir fummeln manchmal auch die Musik bis ins Kleinste aus, aber egal aus welchem Bereich, immer melodiös. Das ist das Allerwichtigste. Es soll bei den Hörern, und ich glaube, darin liegt der Erfolg, um Ihre Frage zu beantworten, es soll Gespräche über Musik anstoßen. Es soll auch Lieblinge aus verschiedenen Altersstufen, aus verschiedenen Musiksozialisationen ansprechen. Dass die Leute ruhig mal fragen, die Älteren, die Großeltern, die Eltern, warum mögt ihr denn diese Schnulze? Und die Eltern ruhig mal fragen die jungen Leute, warum mögt ihr das mehr? Warum mögt ihr Haydn nicht? Warum mögt ihr Mozart? Monteverdi, Verdi, ist egal wie.
Das hatte ich schon angedeutet, das ist eine Erfindung von Hans Rosenthal, der war Unterhaltungschef beim RIAS und hat mehrere Formate entwickelt. Ich kann mich erinnern zum Beispiel an Wer fragt, gewinnt und auch Allein gegen alle. Das habe ich immer Samstag mit einem Detektor seinerzeit noch, weil der keinen Strom verbrauchte, unter der Bettdecke gehört. Man kennt ihn aus Dalli Dalli zum Beispiel im zweiten deutschen Fernsehen, aber auch aus vielen anderen Fernsehsendungen. Er war offensichtlich sowas wie ein Erfinder von volkstümlichen oder auch von populären Formaten im Hörfunk und im Fernsehen. Wie haben Sie ihn erlebt? War er von Anfang an jemand, der so begnadet war, oder war das harte Arbeit?
Also, zu jedem Können gehört 98% härteste Arbeit und Disziplin und nur 2% sagen wir Esprit oder Genialität oder so etwas. Ich habe ihn erlebt als einen sehr fleißigen Menschen, als einen immer auf Vordermann seienden Menschen, der Unpünktlichkeit, Unzuverlässigkeit, mangelnde Vorarbeit gehasst hat bis zum Gehtnichtmehr. Und Hans wollte an die Menschen ran. Hans hat den Rundfunk, man müsste im Grunde sagen das Radio, so verstanden, wie es eigentlich nur Radio geben kann. Direkt an die Menschen ran. Direkt den Menschen in ihrer Sprache entweder Unterhaltung bringen, Freude bringen, sie informieren, sie auch bilden, aber eben nicht von oben herab, also zu Gehör bringen, wie mit einem Silbertablett, wie es ja manche Programme noch an sich haben, die anderen wieder gar nicht, die kommen dann zu kumpelig und zu flach einher, sondern die Mischung. Und diese Mischung kriegen sie nur hin, und Hans hatte es mit Charme, mit Herz, mit dem Fehlen jeglicher Überheblichkeit, mit dem Rangehen an Menschen, so wie wir auch privat reden.
Er hat ja nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg 1945 zuerst beim Berliner Rundfunk angefangen, weil es die erste Radiostation überhaupt war, die anfing zu senden im Haus des Rundfunks in der Masonallee, und wechselte dann nur wenige Jahre später zum RIAS. Wissen Sie, warum er das gemacht hat?
Ihm haben die politischen Zustände, also ich will das genauer erklären, so wie die Sowjets sich Rundfunk im Nachkriegs-Berlin vorstellten, das war nicht so in dem demokratischen Sinne, wie es Hans wollte. Und der ging ja zusammen mit, ich glaube, Ivo Veit war es, die beiden gingen rüber, und Theodor Mühlen ging auch rüber vom Rundfunk in der Masurenallee weg, weil sie eben gehört hatten, Mensch, da macht RIAS einen neuen Sender auf, weil eben aufgrund dieser medienpolitischen, dieser Rundfunksituation nach dem Zweiten Weltkrieg.
Hat es auch was mit dem Unterhaltungsverständnis zu tun? Denn die Sowjetunion hatte natürlich mehr so die Estrade im Blick und auch vielleicht eine andere Lockerheit.
Es war sicher, obwohl, ich meine, RIAS hatte ja am Anfang noch keine Unterhaltungsabteilung, die hat ja Werner Oehlschläger, der kam vom NWDR am Heidelberger Platz, und Ivo Veit, die haben die ja zusammen aufgebaut. Und Hans war eben da ein junger Spund, er mochte das natürlich alles sehr. Und das war ja auch ein bisschen das, was hinter dem Spirit von RIAS damals schon stand, den Menschen in ihrer Sprache nahe zu kommen, zu versuchen, sie zu unterhalten, zu versuchen, sie zu informieren. Das war das Wesentliche. Und sicher ist das natürlich transportiert worden. Und drum kamen ja auch sehr viele junge Talente, nehmen Sie nur später Erik Ode oder die vielen Leute, die im Laufe der Jahre dann zu dieser Abteilung Unterhaltung dazugehörten, sei es Freie, sei es Feste, Kurt Flato, Horst Pillau, Günter Neumann, diese ganze Gruppe von Menschen, die haben sich ja gefunden in dieser gemeinsamen Einstellung. Ist egal, welcher Sendetypus es nun war, ob es nun Quiz war oder Kabarett oder Insulana oder Unterhaltung oder mehr Musik. Es war der Geist, der dahinter stand. Es war lockere Unterhaltung.
Und das war gleichzeitig die Gefahr, jedenfalls aus Sicht der DDR-Oberin. Die meinten, der Rias würde mit Unterhaltung sowas wie eine Leimrute auslegen oder auch sogar ein Lasso. Diese Worte sind damals tatsächlich gefallen und haben dem Rias unterstellt, diese Unterhaltung nur deswegen zu machen, um die in ihrem Verständnis Propaganda des Westens damit besser verpacken zu können. Können Sie das im Nachhinein bestätigen? Hat man das tatsächlich so gemacht oder lief das im Rundfunk Verständnis einfach als Vollprogramm im RIAS?
Es lief als Vollprogramm. Aber auf der anderen Seite, jeder Mensch, der ein bisschen sich mit Medien und mit Medienpsychologie auskennt, weiß natürlich, wenn ich Menschen zum Lachen bringe, indem ich Unzulänglichkeiten aufzeige, zum Beispiel der Genosse Funktionär im Insulaner, kann ich natürlich viel leichter, viel wirksamer auf die Schippe nehmen, als wenn ich angreife, als wenn ich ganz dezidiert böse bin. Wenn ich jemanden hochnehme, das sollte man nur nie mit Vorgesetzten tun. Aber wenn ich jemanden hochnehme oder wenn ich jemanden ad absurdum führe oder ihn nicht ganz ernst nehme, ihn parodiere, habe ich natürlich die starken Truppen auf meiner Seite. Das ist das, was dahinter steht. Natürlich, das ist ein uraltes Mittel. Das ist jede Form von, ja, im Grunde genommen, jede Form von Kommunikation lebt ja von solchen Sachen. Und bei Rias war es eben so, dass die versuchen wollten, was ja auch ihre Aufgabe war, darum wurden sie ja auch bezahlt, den Menschen eben später hinter der Mauer, aber den Menschen eben, die keinen ungefilterten und nicht genügend Zugang zu freien Medien hatten, diese Möglichkeit zu geben. Und daher ja dieser heute vielleicht etwas, naja, groß klingende Satz, eine freie Stimme der freien Welt, Rias Berlin.
Man könnte wahrscheinlich Stunden füllen. Wir müssen uns hier im Medienmagazin zumindest beschränken, was die RIAS-Geschichte betrifft. Wir werden nochmal in 14 Tagen die politische Mission des RIAS verfolgen. Aber Christian Bienert, Sie haben 1,5 Stunden bekommen vom Deutschlandradio Kultur, um Hans Rosenthal zu ehren und an ihn zu erinnern. Was wird am 25. Januar wann zu hören sein?
In unserer Reihe Themenabend um 20.03 Uhr. Versuche ich die Breite, obwohl das unmöglich ist in 90 Minuten, da würde ich 3 oder 4 oder 5 Stunden oder vielleicht eine ganze Nacht zu brauchen, von Hans Rosenthal mit seinen Sendungen. Einmal die Quiz-Sendungen, auf der anderen Seite aber auch die Kabarett-Sendungen, auf der anderen Seite die Insulaner, die möglichst große Palette der einzelnen Könnens-Farbtupfer von Hans ein wenig anrissweise darzustellen.
Das klingende Sonntagsrätsel. Eine musikalische Preisfrage mit Hans Rosenthal.
Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist das klingende Sonntagsrätsel.
Mit der 250. Ausgabe.
Ja, weißt du das ganz genau?
Ich hab's hier schwarz auf weiß.
Na, dann wird's ja wohl stimmen.
Schließen Sie nicht Ihre Anzündung zu Ihrem Lieb.